Gott ist gut, oder?
Amen. Papa, danke für einen neuen Sonntagmorgen, danke für ein neues Wort, danke, dass du da bist, danke, dass du uns durch und durch kennst, dass du uns liebst und dass du jeden abholst, wo er ist. Und ich bete, dass dein Wort heute auf einen guten Boden fällt und für jeden Frucht bringt, jeden da abholt, wo er ist. Und danke, dass du gut bist, dass du ein liebevoller Vater bist, dass du gute Pläne hast. Die Bibel sagt, lasst euch nicht in die Irre führen oder irrt euch nicht. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Alles Gute in unserem Leben ist von dir. Bei dir gibt es nichts Böses, nichts Schlechtes, gar nichts, sondern nur Gutes. Und alles, was anders ist als gut, das binden wir jetzt in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unseren Emotionen. Papa, danke, dass du für uns bist, dass du gut bist. Halleluja. Den kennen wir schon, gell? Letzte Woche haben wir uns Abraham angeschaut. Und Abraham ist ein Schlüssel oder eine Schlüsselperson in der Bibel. Ja. Abraham ist der Vater des, wer weiß es noch? Glaubens, ganz genau. Abraham ist der Vater des Glaubens. Ihm wurde es zur Gerechtigkeit gerechnet, dass er Gott glaubte, dass er Gott glaubte, dass er Gott glaubte. Und wir haben uns angeschaut, dass er seinen Sohn opfern sollte. Und wir haben gesehen, wie er Isaak nahm und wie viele Parallelen es gibt zum Neuen Testament, zum Neuen Bund in der Geschichte von Abraham und Isaak. Wir haben festgestellt, dass der Ort, wo er Isaak opfern sollte, genau derselbe Ort ist, wo Jesus gekreuzigt wurde. Wir haben festgestellt, dass Isaak von Abraham das Holz auf den Rücken geschnallt bekommen hat und zu diesem Platz trug. Genauso wie Jesus das Kreuz trug und. Wir haben ganz viele Parallelen festgestellt. Heute wollen wir noch ein bisschen tiefer hinein, noch mal ein paar Sachen anschauen. Und ich glaube, zu verstehen, dass Abraham der Vater des Glaubens ist und eine Verheißung empfangen hat vom Vater, die für uns heute gilt, nämlich, dass er viele, viele Nachkommen haben wird, Kinder wie Sand am Meer. Und die Juden immer dachten, sie sind Abrahams Kinder, weil sie da hineingeboren sind. Und wir in der Bibel rausgearbeitet haben, dass es nicht die sind, die hineingeboren sind, sondern die, die ihm nachfolgen, weil sie glauben. Die Kinder des Glaubens sind die wahren und echten Kinder Abrahams und nicht die, die irgendwo hineingeboren worden sind. Du kannst als Eltern supergläubig sein, superlieb, beten, Bibel lesen, Zehnten geben, alles machen, was man so macht als Christ. Aber du hast keine Garantie, dass deine Kinder Jesus nachfolgen. Deine Kinder müssen selbst den Weg zu Jesus finden. Sie müssen selbst erkennen, dass Jesus der Herr ist. Du kannst sie nicht in den Himmel lieben. Du kannst sie auch nicht in den Himmel zwingen. Deine Kinder brauchen selbst ein Erlebnis mit Jesus, um zu erkennen, dass Jesus der Herr ist. Und dann können sie glauben, also ihr Geburtsrecht, dass Sammy Thomas Bauer sein Sohn ist, nützt ihm gar nichts, wenn er nicht selber an Jesus glaubt. Auf meinem Namen ist keine Salbung. Auf meinem Geburtsrecht für meine Kinder ist keine Salbung. Salbung ist was? Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und die ist nur da, wenn du persönlich eine Beziehung eingehst mit Jesus. Halleluja. So, wir gehen in Johannes 8 in Luther ab Vers 46. Johannes 8, Vers 46 in Luther. Wer unter euch kann mich einer Sünde überführen? Jesus fängt hier schon ganz interessant an. Ich hatte am Freitag Bible Study mit den Bikern und da sind alte Hasen dabei und da sind Frischgläubige dabei. Und wir haben da rausgearbeitet, wie oft Jesus von Menschen angeklagt wurde. Das ist echt interessant. Und es war immer dieselbe Gruppe Menschen, die mit Jesus nichts anfangen konnte. Es waren nicht die Sünder. Es waren nicht die Zöllner. Es waren nicht die Huren. Es waren nicht die Lügner. Es waren nicht die Mörder. Es war eine bestimmte Gruppe, die mit Jesus nichts anfangen konnte. Das sehen wir auch jetzt in dieser Geschichte. Und nämlich die Religiösen. Die Religiösen konnten mit Jesus nichts anfangen. Jesus sagt hier, wer unter euch, die Vorgeschichte lesen wir jetzt nicht, wir starten hier. Wer unter euch kann mich einer Sünde überführen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Jesus sagt, wenn ich die Wahrheit erzähle. Und ihr müsst verstehen, die Wahrheit ist eine Person, nicht ein Zustand. Es gab mal einen interessanten Test, wo man sieben Studenten an der Autokreuzung geführt hat und man hatte ihnen erzählt, dass man die Ampelschaltung umbauen will und die waren Studierende und die sollten da ein Programm entwickeln, wie die Ampeln einen flüssigeren Verkehr produzieren. aber das war nur ein Vorwand. Da waren zwei Stuntmänner, die haben einen Unfall fabriziert. Vor den Augen dieser 7 Studenten, die wussten es aber nicht. Und dann kam die Polizei, sah alles aus wie ein echter Unfall. Und dann hat man sie gefragt, und das war super interessant, welche, und die sind dann weggelaufen mit denen und haben sie dann anschließend an der Uni befragt, ja, wie viele Leute saßen da denn im Auto? Welche Farben hatten die Autos? Wer ist denn auf wen gefahren? Wer war denn schuld? Von den 7 Studenten hatten sie 7 Antworten, die nicht identisch waren. Krass, oder? 7 Augenzeugen, die eine andere Geschichte erzählten wie die Wahrheit. Unser Gehirn gaukelt uns Dinge vor. Manchmal meinen wir Dinge gesehen, gehört oder verstanden zu haben, die gar nicht so sind. Und genau dasselbe ist hier bei diesen Religiösen. Sie meinen, sie haben Gott verstanden, sie wissen, wie Gott ist oder wie Gott sein muss, wie Gott sein soll. Also wenn Gott einen Sohn hat, wenn, das war ja eine neue Offenbarung, obwohl alles schon im Wort steht. Aber wenn Gott einen Sohn hat, dann muss er ja ein König sein. Kam Jesus als König in diese Welt? Nein. Wurde Jesus in einem Palast geboren? Nein. Hatte Jesus eine Armee mitgebracht, die Römer vertrieben? Nein. Jesus war so komplett anders wie das, was sie dachten. Und deswegen passte er nicht in ihr Gottesbild. Und deswegen lehnten sie auch alles ab, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, warum könnt ihr mir nicht glauben, wenn ich euch die Wahrheit erzähle? Für sie war das keine Wahrheit, weil ihre Wahrheit nicht mit der Wahrheit zusammenpasste, die Jesus erzählte. Sie fragten mal Jesus, mit welcher Vollmacht tust du das alles, was du tust? Du wächst Tode auf, du heilst die Kranken und so weiter. Mit welcher Vollmacht machst du das? Dann sagt Jesus, okay, dann frage ich euch auch was. War die Taufe des Johannes von Gott oder nicht? Und haben sich gleich beratschlagt. Mist, wir haben ein Problem. Wenn wir Ja sagen, wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir Nein sagen, werden die Leute uns steinigen, denn die Leute glaubten, dass Johannes der Täufer und Prophet war. Also sind sie zurück und haben zu Jesus gesagt, wir wissen es nicht. Es war eine Lüge. In der Gegenwart Gottes haben sie gelogen. Und er sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, unter welcher Vollmacht ich das tue. Schlau, gell? Wenn du die Bibel durchliest, siehst du immer wieder Menschen, die zu Jesus kommen. Es kommt der Vater, dessen Tochter im Sterben liegt. Und er sagt, Jesus, bitte heil meine Tochter. Komm in mein Haus. Sein Glaube war, Jesus, komm in mein Haus. Sein Glaube war, wenn Jesus in sein Haus kommt, kann er die Tochter heilen. Und Jesus sagt, ich will, er geht und heilt sie. Jesus hat mit ihm nicht diskutiert, hey, du dummer Bauer, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ich bin an der Uni eingeladen, ich habe keine Zeit für deine blöde Tochter. So war Jesus nicht. Jesus ging mit. Jesus hat ihn auch nicht konfrontiert, warum kannst du nicht lesen und schreiben, warum bist du kein Gebildeter, ich gehe nur zu Reiche und Gebildete. Nein, Jesus kam in sein Haus und heilte die Tochter. Dann kommt der römische Hauptmann, sagt, hey, kannst du meinen Diener heilen? Jesus sagt, ja. Und er sagt, ja, ich komme gleich. Und er sagt der Hauptmann, nee, 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 du brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort, jetzt und hier, und dann wird er gesund. Und Jesus sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ist es nicht interessant, dass Jesus Leute immer abholt, wo sie sind? Zachäus haben wir uns vor ein paar Wochen angeschaut. Krabbel auf den Baum hoch, war so ein kleiner, fieser Abzocker. Ja, kostete 1 Euro, kostete Eintritt in die Stadt und er hat 2 Euro verlangt. Einen für sich und einen für den römischen Staat. Die Leute wussten, dass das ein... Ne? Keiner wollte ihn. Und Jesus sagt, komm, ich komme heute zu dir in dein Haus. Jesus hat ihm keinerlei Vorwürfe gemacht. Er hat ihm gesagt, ich komme heute in dein Haus. Und wenn du zu jemandem ins Haus gingst in der Antike, ist auch bei vielen südländischen Ländern noch so, die Leute wollen, dass du zu ihnen ins Haus kommst. Das ist eine Ehre für die. Und dann gibt es immer Happa Happa. Aber auch hier war das eine Ehre, dass Jesus zu ihm in sein Haus kam. Und wer hat sich aufgeregt? Wer hat sich wieder aufgeregt? Die Religiösen. Wenn er wüsste, was das für einer ist, würde er doch zu ihm nicht ins Haus gehen. Nein, sie kennen Gott nicht, sie verstehen Gott nicht. Gott ging gerade, weil er so ist, wie er ist, in sein Haus. Verstanden? So wie Jesus war, passte den Religiösen nicht ins Bild. Sie verstehen es einfach nicht, wie Jesus drauf ist. Und sie können es auch nicht, sie sind blockiert. Sie sind immer im Leistungsdenken, sie sind immer, ich mache was für Gott, dann macht Gott was für mich. Das ist aber nicht Liebe, oder? Wenn ich mit Bärbel eine Ehe führen würde, wo Bärbel und ich eine Liste führen und Barbara, wenn ich nach Hause komme, sagt, Schatz, ich habe heute die Wäsche gemacht, ich habe gekocht und was machst du heute? Dafür zum Ausgleich mähst du heute den Rasen und schneidest die Hecke. Was wäre das? Das wäre ein Geschäft. Ein Deal. Ich bin kein Dealer, Bärbel ist kein Dealer. Wir sind ein Ehepaar. Wir tun das, weil wir uns einander lieben und weil ich keinen Bock auf Wäsche waschen habe, ich lieber die Hecke schneide. Und Bärbel keinen Bock auf Hecke schneiden hat, lieber die Wäsche wascht. Verstanden? Bei Gott ist es genau gleich. Wenn wir zu Gott kommen und meinen, wir können mit ihm dealen. Ja, neulich habe ich euch die Geschichte erzählt, wo einer sagt, Gott, ich gebe meinen rechten Arm, wenn du mein Kind heilst. Das ist Jesus Plus, das ist Kreuz Plus. Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Seht ihr das? Wer von Gott ist, wer wirklich Gott sucht, hört Gottes Worte. Wer schon ein Bild von Gott hat, der kann ihn nicht hören. Menschen, die denken, Gott ist genau so, wie ich es denke. Und ist meistens ein ganz schlechtes Abbild von ihrem eigenen Vater. Die können Gott nicht hören. Ist schwierig. Wenn du auf Abwägen bist und aus irgendeinem Grund irgendwie Zorn in dein Herz gekommen ist, Enttäuschung in dein Herz gekommen ist, oder du aus irgendeinem Grund traurig, enttäuscht oder frustriert bist, weil du in so eine blöde Familie hineingeboren worden bist, weil deine Eltern so blöd sind wie du, du nach deinen Eltern kommst, wie auch immer, das sind alles Sackgassen, wo du nicht weiterkommst. Siehe, alles ist neu geworden. Wenn wir zu Jesus kommen, müssen wir bekennen, siehe, alles ist neu geworden. Wie viel ist alles? Alles ist alles. 2. Korinther 5, Vers 17. Siehe, alles ist neu geworden. Wie viel ist alles? Alles. Wenn alles alles ist, dann müssen wir uns entscheiden, ob das jetzt stimmt. Aber seht ihr, was die religiösen Geister machen? Versteht ihr, wie pervers religiöses Denken ist in unseren Köpfen? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid oder nicht mit Gott seid oder Gott nicht erkannt habt. Können wir es auslegen, wie wir wollen. Ja? Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm. Und es ist interessant, dass die Religiösen nie zuhören, sondern sofort in Attacke gehen. Was erlaubt er sich mir zu sagen? Bitte was? Ich kenne Gott nicht. Freund, komm mal her, komm mal her. Die reden mit Jesus so, nicht mit irgendeinem Pastor. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Die reden mit Jesus, nicht mit irgendjemand. Und das wäre auch schon krass. Da antworteten die Juden und sprachen, sagen wir nicht mit Recht. Also mit anderen Worten, wir haben doch Recht. Was laberst du? Dass du ein Samariter bist und von einem Dämon besessen bist. So reagieren die Religiösen. Du willst mich angreifen, dann greife ich dich auch an. Du willst mich attackieren, dann attackiere ich dich mal, aber richtig. Weiß jemand, was die Samariter waren? Habe ich euch schon ein paar Mal erklärt, weiß keiner mehr. Warum, Martin? Na, musst du richtig sagen. Ein Mischvolk. Sie waren halb Juden und halb Heiden. Die Juden haben sie abgelehnt, weil sie heidnisches Blut hatten und die Heiden haben sie abgelehnt, weil sie... Oh ja, woher wusstet ihr das jetzt? Wow, gut, sehr gut. So, also die Samariter waren für die, ich würde mal sagen, keine richtigen Deutschen. Die hatten so und so eine Mutter und so einen Vater, wie auch immer. Das waren für die keine richtigen Juden. Verstanden? Und sie sagen ihm, du mit deiner komischen Lehre, du bist doch auch ein Samariter. So mit anderen Worten, interessant, gell? Warum erzählt Jesus irgendwann die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Kennt ihr, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Er erhebt ein Volk, was von Menschen abgelehnt ist, erhebt Gott. Interessant, gell? Sehr interessant. Und dann sagen die noch, du bist von einem Dämon besessen. Krass. Jesus antwortete, ich bin nicht besessen, sondern ich ehre meinen Vater. Aber ihr nehmt mir die Ehre. Boah, bin ich froh, dass ich nicht zu dieser Gruppe gehöre oder gehören muss, weil ich denke, ich bin der Klugscheißer vom Dienst und weiß alles besser. Und nehme Jesus irgendeine Ehre weg, auch nicht vor meiner Bekehrung. Halleluja, Gott sei Dank, du auch. Ich suche nicht meine Ehre. Jesus sagt, ich suche nicht meine Ehre. Warum sagt er das denen? Weil die mal ihre Ehre gesucht haben. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus kommt und er heilt alle Kranken. Die Leute sehen das Und sie realisieren, okay, irgendwas ist mit dem Typ anders. Der kann Leute heilen. Wenn der Leute heilen kann, dann folge ich dem nach. Dann brauche ich den Tempel nicht mehr. Ich brauche die Priester nicht mehr. Ich sage es mal so, ich brauche das Establishment nicht mehr, das Religiöse. Und das war die Panik der Religiösen. Der bringt unser System durcheinander. Der macht alles kaputt. Wir leben vom Geld der Leute gut. Und er macht uns die Leute abspenstig. Religiöse wollen immer bezahlen bei Gott. Schon mal festgestellt? Wie oft ich mit Menschen geredet habe, vor allem mit Katholiken, habe gesagt, du, wenn du Jesus nicht in dein Herz eingeladen hast, bist du verloren. Ich zahle Kirchensteuer. Ja und? So what? Die wird dich nicht retten. Ich tue Gutes, das wird dich auch nicht retten. Wie viele Sünden reichen, damit du in die Hölle kommst? Eine. Gutes tun löscht nicht die Sünde aus. Ich kann nicht einen Menschen umbringen, ich erschieße jetzt nachher einen und dann nehme ich mir eine Frau und zeuge ein neues Kind und sage, das ist wieder ausgeglichen. Einen habe ich umgebracht, einen habe ich gezeugt. Ja, wenn die Leute sagen, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, oder? Ihr versteht, aber so denken Religiöse. Die würden das nie zugeben oder sagen, aber so denken die. Und er sagt, ich suche nicht meine Ehre. Es ist aber einer, der sie sucht und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Es ist interessant, dass Jesus immer weiterspricht, dass sich gar nicht groß einlässt auf ihr Geschwafel, sondern die Botschaft bringt, die der Vater ihm aufs Herz getragen hat. Unterhalte dich nicht zu lange mit Religiösen. Das gibt kein Ende. Du kannst 300 Jahre dir Zeit nehmen und am ersten Tag der 300 Jahre und am Ende der 300 Jahre seid ihr immer noch im selben Gespräch. Weil die sind blind, die haben ein Brett vom Kopf, wie der Ochs. Ochsen haben früher ein Brett vom Kopf gehabt, damit sie nicht machen, was sie wollen, sondern der, wo die Leine in der Hand hat. Bist du mehr als unser Vater, sagen sie, unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Interessant, gell? Wie oft ich gefragt werde, Thomas, wo hast denn du studiert? Sag ich, beim Heiligen Geist. Dann gucken die mich immer an. Wir waren beim Hautarzt, das vergesse ich nie. Bärbe wurde behandelt, ich war nur so dabei. Und dann wollte er mit mir Smalltalk machen. Und dann, ja, was sind Sie denn vom Beruf? Sag ich, Pastor. Wow, und ich war so auf seinem Level, weißt du? Wir waren an der Uni, wir haben Abi, ich habe kein Abi, ich war keiner Uni. Und habe ich ihn kurz aufgeklärt und sein Blick von ganz, wurde in, ja, wo haben Sie dann studiert? Sag ich, beim Heiligen Geist. Und er dann so, oh Scheiße, der meint es ja ernst. Na, ich dachte, was der meint oder nicht meint oder was der glaubt oder nicht glaubt, ist mir völlig Bums. Ich bin nicht abhängig von seiner Meinung. Ich bin abhängig von dem, was Jesus zu mir dreimal gesagt hat. Thomas, weide meine Lämmer. Amen. Und das mache ich. Und das mache ich jetzt schon ganz schön lange. Ja? Ich brauche nicht die Zustimmung von Menschen. Ich brauche die Zustimmung vom Vater. Amen. Halleluja. Ich weiß, wie man predigen muss, damit hier rappelvoll ist. Das weiß ich. Ich muss euch loben und euch Gutes tun und ihr seid die Tollsten und Besten. Und das jede Woche. Dann ist hier rappelvoll. Da habe ich den besten Ruf im ganzen Rhein-Neckar-Kreis. Da musst du mal hin. Das ist ein ganz lieber Pastor. Der ist so lieb, der Thomas. Der unglaublich, der ist schon Knuddelbär. Der hat alle lieb. Und dann komme ich irgendwann zum Vater und der Vater sagt, Thomas, was hast du gemacht? Sag ich, war der Knuddelbär im Rhein-Neckar-Kreis. Und er sagt, ja, aber die sind alle in die Hölle. Oh, ist aber dumm gelaufen. Oder willst du lieber, dass die Leute nicht so gut von dir reden oder dich gar nicht verstehen, weil du festhältst am Wort und nichts als am Wort? Und dann sagt der eine, ja, der predigt so lange, der predigt so schwierig, so viel, alles too much. Ja, dann ist es so. Aber es gibt auch welche, die sagen, boah, ich konnte noch eine Stunde zuhören. Das hat mich so gefesselt. Ich kann gar nicht mehr anders wie zuhören, weil das Wort lebendig ist. Wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und es führt dich dahin, wo Gott dich haben will, nicht wo Menschen dich haben will. Oh, Mr. S., wir kennen schon dein Knizi-Knazi. Was anderes hast du nicht drauf? Unfassbar. Da sprachen die Juden, warte mal, wo sind wir halt? 53. 52. 52 waren wir. Genau. Habe ich übersprungen? Na, sowas aber auch. Wie konnte das passieren? Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten, du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Von was sprach Jesus? Von anderen Dingen, wie sie verstanden hatten. Er sprach von neuen Dingen, die sie überhaupt nicht verstanden hatten. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Ihr Vater Abraham. Sie nennen Abraham ihr Vater. Sie dachten, vom Natürlichen her ist es ihr Vater, ihr Vorfahre. Aber wir haben es gelernt, er ist der Vater des Glaubens. Was machst du aus dir selbst? 54. Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner wie ihr. Ihr müsst aufpassen, in ihrem religiösen Denken kennt niemand den Vater. Und sie kannten Gott nicht als den Vater. Sie kannten Gott nur als einen strafenden Gott, der gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schnipp schnapp, rüber ab. Dazwischen gab es nichts. Jetzt kommt da Jesus auf die Bildfläche und spricht die ganze Zeit vom Vater. Natürlich ist es für so einen Religiösen, der denkt, der hat dann immer alle Tassen im Schrank. Was labert er die ganze Zeit vom Vater? Was für ein Vater? Welcher Vater? Was? Und andere haben gesagt, hey, irgendwas ist bei ihm anders. Wenn der spricht, irgendwas bewegt sich in meinem Herz. Versteht ihr den Unterschied? Deswegen hat Jesus gesagt, werdet ihr von Gott, werdet ihr von mir, werdet ihr vorbereitet, wäre euer Herz offen für den Vater, würdet ihr spüren, dass meine Worte vom Vater sind. Hast du schon mal einen Bibelvers gehört und dein Herz hat gehüpft? Schon mal ein Lobpreislied mitgesungen und eine Zeile springt richtig aus deinem Herz raus, weil was sich mit deinem Herz verbindet. Das ist, wo du hörst. Du hörst nicht mit den Ohren, du hörst mit dem Herzen. Wenn ich mir selber Ehre gebe, so wäre meine Ehre nichts. Ist das bei uns auch so, wenn wir uns selber Ehre geben? Oh, ich bin der tollste Prediger überhaupt. Was habe ich davon? Ich muss aufpassen, dass ich bald vielleicht nicht mehr der tollste Prediger bin. Weil wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner wie ihr. Jesus kann nicht sagen, ich kenne den Vater nicht. Sondern er bekennt ganz klar, dass er den Vater kennt. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Ich kenne ihn und halte sein Wort. Und jetzt geht auf Vers 56 darauf ein, was sie gesagt haben. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Wann war Abraham im Himmel? Wann hat er im Himmel Jesus gesehen? Wann? Wer weiß es? Das ist eine Fangfrage. Wann war Abraham im Himmel? Es fängt mit gar an und hört mit nicht auf. Gar nicht. Abraham war gar nicht im Himmel. Wer war dann auf der Erde? Jesus. Haben wir uns bei der letzten Predigt angeschaut. Abraham trifft wen? Melchisedek, der ein Bild für Christus ist. Und ich glaube, dass es Christus war. Wenn du letzte Woche zugehört hast, hast du gelernt, dass Melchisedek, der Priester des Höchsten, der kein Anfang und kein Ende hat, kann kein Mensch sein. Es war Jesus, der Abraham entgegenlief. Und was hat er ihm mitgebracht? Wer weiß es noch? Brot und Wein. Was ist Brot und Wein? Das Abendmahl. Leute, seid ihr da in den Predigten oder? Ihr müsst es nicht für mich lernen. Ihr lernt es für euch oder gar nicht. Melchisedek hielt mit Jesus Abendmahl. Lange, lange vor dem Gesetz. 430 Jahre vor dem Gesetz, um genau zu sein. Und was machte Abraham? Er gab ihm den Zehnten, ohne Gesetz, aus Liebe und Dankbarkeit. Das sollte auch unsere Einstellung sein, wenn wir irgendwas ins Reich Gottes investieren, aus Liebe und Dankbarkeit und nicht, weil es irgendwo im Gesetz steht. Amen. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, den Tag am Kreuz, ganz klar. Gott teilt seine Sachen mit seinen Freunden. David sah Jesus am Kreuz. Das wisst ihr, vom Psalm 22 haben wir uns ausführlich angeschaut. Und Abraham sah Jesus auch am Kreuz. Und er sah ihn und freute sich. Abraham sah den Tag des Christus, des Messias, des Erlösers kommen am Kreuz. Und was? Er freute sich. Ist für dich die Freude auch noch da? Oder ist alles schwierig als Christ, alles furchtbar? Jetzt pass auf, 57. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Sie kapieren es einfach nicht, sie sind einfach auf gut Deutsch zu blöd dazu. Jesus spricht von der Mondlandung und sie sagen, du kannst ja nicht mal Fahrrad fahren. Sie verstehen es nicht, weil sie es nicht verstehen wollen. Weil wenn sie ihm glauben würden, wäre alles in die Frage gestellt. Wäre alles auf der Kippe. Versteht ihr? Die ganze Gesetze und alles, was das Gesetz gebracht hat, die Obrigkeit, die Priester, alle die, die irgendwo einen Dienst taten für Gott und den taten sie für Gott unter dem Gesetz, plötzlich wird alles ein großes Fragezeichen. Und Menschen haben immer Angst vor dem Neuen. Menschen, die das Alte nicht loslassen können, sind unbrauchbar fürs Neue. Der neue Wein ist für die neuen Schläuche. Der Heilige Geist, wie er neu gegeben wird in die neue Schöpfung, geht in neue Schläuche. Wenn du wiedergeboren bist, bist du ein neuer Schlauch geworden, der den neuen Geist empfängt. Amen. Die alten Schläuche, die unter dem Gesetz bleiben wollen, können den Heiligen Geist nicht empfangen. Es geht nicht. Und die haben immer ein Denkproblem, weil sie können die Gnade nicht fassen. Was kostet die Gnade? Die ist völlig umsonst. Und religiös unter dem Gesetz, die nur Leistung können, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die wollen nicht in die Gnade, weil da kriegen sie keine Ehre. Da kriegen sie keine Anerkennung, das packen die nicht. Weil ihr Stolz kann da nicht mit. Versteht ihr den Unterschied? Nimm einen Betrieb. Du hast Mitarbeiter. Die arbeiten immer so lange, wie der Chef in der Nähe ist. Oder sie jemand sieht. Aber sobald niemand mehr da ist, setzen die sich hin oder nutzen die Zeit zum Faulenzen. Sind wir ehrlich. Aber wenn du einen Familienbetrieb hast, wo der Vater da ist, der Opa und vielleicht noch 5 Enkel und die arbeiten zusammen, da siehst du keinen von denen rumsitzen. Warum? Weil die wissen, mit meiner Faulenzerei schade ich meiner Familie. Ihr Denken ist Family, nicht Firma. Verstanden? Wenn du im neuen Bund bist, in der Gnade, bist du im Family-Business. Und am alten Bund und am Gesetz warst du im Firmen-Business. Und ein Mitarbeiter, der braucht ständig Motivation. Du bist ein ganz toller, du bist die tollste Sekretärin, du bist der tollste Vorstandsvorsitzende, du bist so toll. Und wehe, du lobst sie nicht. Dann ist aber was los. In der Familie ist es manchmal leider das andere Extrem, wo alles für selbstverständlich gehalten wird. Aber in einer guten Familie sitzt man abends zusammen, isst miteinander und das macht irgendwie Spaß. Vor Jahren in meinem ersten Rockerclub, da hatten wir einen dabei, der war ein Bauersohn. Und dann hat er zu mir gesagt, ey, wir pflanzen 400 Rotbuchen, helft ihr. Vom Club waren nicht viele da, aber ich habe gesagt, komm, ich komm. Und dann habe ich gedacht, ach du grüne Neune, 400 Bäume pflanzen, ey, wann sind wir da fertig? Ja, wenn wir fertig sind. Und dann haben wir da alle geholfen, die ganze Familie war da. Und abends sind wir an einem riesen Eichentisch gesessen, so dicke Eicheplatte. Und dann gab es Essen, die Mutti hat gekocht, wie wenn da eine ganze Armee kommt. Spätzle, Schweinebraten, dies, boah, das war der Himmel auf Erden. Aber was ich nicht kannte, war die Gemeinschaft, mit allen am Tisch zu sitzen. Das hat mich begeistert. Ich habe gesagt, Mensch, ist das toll, irgendwie, das fasziniert mich. Das hätte ich auch gerne jeden Tag. Meine Familie war komplett zerstritten. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, kann ich morgen wiederkommen helfen? Ja klar, wir freuen uns. Habe ich gesagt, gibt es dann auch wieder was zu essen? Natürlich, das gehört dazu. Er hat mir Bäume pflanzen, hat mir so Spaß gemacht. Das ging dann wie vom Buddha, weil ich mich im Kopf gefreut habe auf abends auf diese Tafel. Amen. Wisst ihr, und es ist nichts anderes. Wenn wir Gott dienen, dann sitzen wir an seiner Tafel. Er bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde für uns. Und das ist das Coole. Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Krasse Aussage, oder? Der wird ja immer komischer, der Jesus. Ehe Abraham geboren wurde, war ich. Ich bin der Alpha und Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Am Anfang war das Wort. Wer war das Wort? Jesus. Alles, was geschaffen wurde durch das Wort, alles, was geschaffen wurde, ist durch Jesus geschaffen und so weiter, das wissen wir alles. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind außerhalb aller Schöpfung. Die haben keinen Anfang und kein Ende, habe ich euch schon mal erklärt. Alles hier auf der Erde hat Anfang und Ende. Im Universum, alle Sterne, die du siehst, die Sonne, der Mond, die haben alle einen Tag, wo sie geschaffen wurden, einen Tag, wo sie aufhören zu existieren. Jesus war außerhalb. Und es sagte ihnen hier, aber die wollen es nicht verstehen, weil das ist nicht, was sie hören wollen. Die wollen Jesus nicht sehen. Und weil sie Jesus nicht sehen wollen können, können sie den Vater nicht sehen. Da hoben sie Steine auf, Vers 59, um sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Krass, sie wollen Mörder werden im Haus Gottes, für Gott. Eiferer für Gott. Ja, ein Feuer, aber wenig Einsicht. Interessant, gell? Galater 3 ab Vers 1. Wir bleiben in Luther. Galater 3 ab Vers 1. Und da heißt es, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und im Griechischen heißt dieses Wort bezaubern Baskaino. Spreche ich es richtig aus? Baskaino, kennt ihr das? Ja, das heißt verhext. Wer hat euch verhext? Paulus geht zu den Galatern, predigt ihnen, gründet eine Gemeinde. Und dann heißt es, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert oder verhext? Denen doch der Christus vor Augen gemalt war, als der Gekreuzigte. Was war die Botschaft, die Paulus predigte? Das Kreuz. Und es war den Galater von Augen. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seht ihr, was Paulus hier fragt? Habt ihr, weil ihr fleißig wart, unter dem Gesetz den Geist Gottes empfangen, was gar nicht möglich war? Oder durch den Glauben? Also was lesen wir hier raus? Wie haben sie angefangen? Im Glauben? Und wo haben sie weitergemacht? Im Fleisch, im Gesetz, im Tun. Oh, ich bin fleißiger wie du, Bruder. Oh, ich habe mehr gebetet wie du. Immer wieder werde ich gefragt, wie oft ich die Bibel komplett gelesen habe. Kein einziges Mal habe ich die durchgelesen. Warum? Früher gab es Atlas, da gab es keine Navis, gell? Könnt ihr euch erinnern? Wenn du da einen Atlas hattest, dann hast du geguckt, wie du von München nach Hamburg fährst. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Ich habe nicht weitergeblättert. Oh, da kam ja noch Berlin und nach Polen und Frankreich und oh, ist das alles toll. Nee, ich habe gewusst, heute ist was dran, München nach und nichts anders. Und so ist die Bibel. Und wenn du meinst, wenn du die Bibel 50 Mal durchgelesen hast, bist du der Checker vom Wort. Ja, ich kann auch 100 Rezeptbücher lesen, aber deswegen kann ich lange nicht kochen. Ich verstehe diese Menschen nicht. Die denken, ihre Leistung gibt ihnen die Erleuchtung. Nee, die Erleuchtung ist da und da brauche ich die Leistung nicht mehr. Beziehungsweise, wenn ich was leiste, kommt es aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kriegt er die Ehre, nicht ich. Amen. Halleluja. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Mit anderen Worten, ich habe so viel an euch gearbeitet, war das alles umsonst, wenn es denn vergeblich war. Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Immer durch die Predigt vom Glauben. Halleluja. Nie durch die Werke. So hat doch Abraham Gott geglaubt, nochmal, hier wieder Abraham, und es wurde ihm, was? Zur Gerechtigkeit hinzugerechnet. Der Glauben. Nicht das Tun, der Glauben. Er glaubte Gott, dass alles, was Gott tut, gut ist. Und wir haben letzte Predigt rausgearbeitet. Wer weiß noch, wie lange Abraham warten musste auf den Sohn der Verheißung? 25 Jahre. So, ich weiß nicht, wie geduldig du bist. Gott gibt dir eine Verheißung, das und das kommt. Und ein Kind ist was Besonderes, ist nicht ein Auto, ein Haus, ein Boot, sondern ein Kind ist was Besonderes. Und Gott sagt dir, wenn du unfruchtbar bist, in 25 Jahren wirst du Papa. Und wir alle sagen, super, ist ja gar nicht mehr lang. Ist nur ein Vierteljahrhundert. Nee, wir würden uns wahrscheinlich tierisch aufregen und werden ungeduldig. Oder warum, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Abraham wartete geduldig. Und dann sind die 25 Jahre rum, plus 9 Monate. Und was kommt? Der Sohn der Verheißung. Und dann ist der 7 oder 8, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war. Und Gott sagt, geh auf den Berg Moria, wir wissen, es ist Golgatha, und opfere ihn dort mir. Wie würdest du reagieren? Oh, super Idee. Oh, ich habe 8 Jahre gehabt, der ging mir sowieso schon auf die Nerven, ist gut, den opfern wir jetzt. Oder glaubst du, dass dein Herz dran hing? Wir haben gelesen das letzte Mal, opfere deinen Sohn, den du lieb hast, sagt Gott. Und Abraham beschwert sich nicht, er motzt nicht, er diskutiert nicht. Er steht am nächsten Morgen auf, das haben wir auch geklärt, warum am nächsten Morgen, nicht sofort, weil sie kein Licht hatten. Wir haben keine Taschenlampe gehabt, mussten am Tag gehen. Und er ging sofort am nächsten Morgen los, um seinen Sohn zu opfern. Eine 3-Tages-Reise, ca. 100 Kilometer, bis nach Golgatha. Da gehört was dazu, oder? Und Gott sah, dass er ihn opferte, ohne zu murren. Mag spannend, wie du reagierst, wenn nächste Woche vielleicht ein Gebetstreffen irgendwo ist und der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, oh, geh bitte zum Gebetstreffen. Oh, tut es Not, muss das sein, oh, ist so anstrengend. Die Nachbarin wohnt unter mir, da muss ich die Treppe runter, oh, und nachher wieder hoch, oh, das ist ja Wahnsinn. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich will es mal überspitzen. Erkennt also, Vers 7, die aus dem Glauben sind, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Ich muss euch das heute lehren, weil ich es euch letztes Mal erklärt habe, aber ohne den biblischen Beweis. Hier steht's. Ihr dürft nicht mir glauben, ihr müsst dem Wort glauben. Was steht hier? Erkennt, dass die aus dem Glauben Abrahams Kinder sind. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Helden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. In Abraham sollen alle Heiden gesegnet werden. Durch was? Durch seinen Gehorsam und Glauben. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Wichtig. Denn die aus dem Gesetzeswerke leben, die sind unter dem Fluch. Das ist interessant für manche Christen. Schon mal Christen getroffen, die dir immer erzählen, was sie machen. Wenn du etwas aus Liebe tust, musst du nicht rumlaufen und es jedem erzählen. Meine Frau kriegt oft Blumen, dann muss sie nicht zur Nachbarin rüber und klingeln und sagen, ja, schon gesehen, ich habe meiner Frau Blumen gekauft. Ich bin ganz toll, ich habe heute schon draußen gekehrt, hast du es gesehen? Du musst nicht hausieren gehen mit den Dingen, die du tust. Du tust sie und hältst die Schnauze. Amen. Du musst ihn nicht selber loben oder hervorheben. Aber jemand, der das tut, der ist unter einem Fluch. Bruder, hast du gesehen? Oh, wir machen wieder dies, wir machen wieder das. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Und welcher Mensch hat das Gesetz erfüllt? Keiner. Kein Mensch hat jedes Gesetz erfüllt. Wir wissen Christus, aber ich frage jetzt von Menschen. Kein Mensch. Hätte es einer geschafft, hätte Jesus nicht mehr ans Kreuz gebraucht. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, sag mal niemand. Wie viel werden gerecht? Bist du überzeugt davon? Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor, und jetzt kommt der Schlüssel, vor wem? Vor Gott. Da draußen rennen Millionen von Gerechten rum, die so tun, als wären sie die Stellvertreter Gottes auf Erden. Egal in welcher Religion. Sie denken, sie tun und dann sind sie toll. Aber hier steht vor Gott. Bei Menschen gibt es viele heilige Menschen. Oh ja, mein Nachbar hat mir auch mal erzählt. Er war beim Buddha und hat gesagt, die Margarine auch schon besucht. Ja. Er war irgendwann bei so einem Heiligen da im Himalaya-Gebirge. Der soll angeblich schon 300 Jahre alt sein und stirbt nicht und jo, schön für dich, schade ums Geld und den Flug darunter. Ja, sag ihm, was ist jetzt anders? Jo, nix. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja, und wenn du denen sagst, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, du musst ihn annehmen, jo, was nix kostet, kann nix sein. Ne? Kennen wir das irgendwoher? Niemand wird vor Gott gerecht. Und das ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, der Gerechte wird aus Glauben leben, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. 13, Christus aber hat uns losgekauft Sag mal, Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, da er selbst zum Fluch wurde für uns. Das kannst du nur im Glauben greifen. Und dann kommt Dankbarkeit. Und dann nimmst du einen Stand ein und sagst, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht weil ich toll bin, nicht weil ich das Gesetz halte, nicht weil ich viel tue, sondern weil Christus es für mich erkauft hat. Er hat den Preis bezahlt, den es gekostet hat, um gerecht zu werden. Seht ihr jetzt, wie schwierig das für einen Religiösen ist? Der Religiöse, wie so einfach. Hä? Kann nicht sein. Da ist ein Fluss, wir haben immer Hochwasser, da können wir nicht durch. Dann ist mal Niedrigwasser, dann laufen wir durch. Dann kommen wir zurück, ist wieder Hochwasser, müssen wir wieder warten. Also wir sind abhängig von dem, wie der Fluss gerade so drauf ist. Und da sagt Jesus, ich habe gerade eine Brücke gebaut, könnt ihr oben drüber, wann immer ihr wollt. Eine Brücke? Oben drüber? Einfach so? Kostet es was? Nö, ist umsonst. Umsonst? Dann braucht ja uns keiner mehr. Unser Wissen ist ja völlig umsonst gerade. Wir wissen, wann Hochwasser ist und wann Niedrigwasser ist und wo man durchlaufen kann. Das ist doch wichtig für die Leute. Das brauchen die nicht mehr. Finde ich aber nicht gut. Ich bin dafür, dass wir die Brücke abreißen. Wir gründen sofort einen Verein Blockade gegen die Brücke. Versteht ihr? Weil das nicht in den Kopf will. Sie wollen die Einfachheit des Glaubens nicht. Habt ihr das verstanden heute Morgen? Du merkst sofort, wenn du mit einem religiösen Menschen redest, egal ob Christ oder Moslem oder irgendwas, sie berufen sich immer sofort auf ihre Leistung. Sie wollen sich immer als toll verkaufen und meinen immer, wenn sie tun. Christus aber hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Haben uns das auch angeschaut. Holz. Warum Holz? Könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern? Warum musste Jesus am Kreuz sterben und nicht erschossen worden mit einer Armbrust, Pfeil im Bogen oder geköpft mit dem Schwert? Warum musste er am Holz sterben? Weil die Sünde am Baum geschah. Warum die Nägel in die Hände? Weil die Hände die Früchte nahmen zur Sünde. Warum die Seide aufgestochen? Weil da die Rippe kam, wo Gott Eva machte und Jesus für jeden Preis bezahlt hat. Warum die Füße? Weil die Füße die erste messianische Verheißung, du wirst der Schlange den Kopf zertreten. Alles in der Bibel ist kein Zufall, sondern es ist ein Drehbuch. Und ich bin froh, dass ich da drinnen in ein paar Zeilen vorkomme. Du auch? Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme. Durch Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Haben wir den empfangen? Haben wir den Heiligen Geist empfangen? Amen. Geh mal zum Juden und sage ihm, hey, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Der dreht am Rad. Der sagt, das geht gar nicht. Das geht nicht. Doch, das geht, ich habe ihn. Das verstehen die nicht, die kämpfen. Leute, in der Christenheit wird so viel Mist erzählt, den Tag lang. Ich habe 30 Jahre oder 25 Jahre geglaubt, Tattoos sind vom Teufel. Ich habe welche, ich bin vom Teufel jetzt. Und meine Pastoren damals haben mir gesagt, im Wort steht, wenn man sich für einen Toten ritzen lässt. Das heißt, ich habe noch keine Tattoos, aber wenn ich welche machen würde, nicht für irgendeinen Toten. Interessant ist, dass viele jetzt erste Tattoo immer bekommen, mit Todesdatum für irgendjemanden, der gestorben ist. Das ist auch ein Geheimnis. Aber, na, ich sagte, jetzt suchen wir mal die Bibelstelle raus, wo das steht. Da steht zusammen, du sollst dich nicht ritzen lassen für Toten und deine Haare nicht schneiden. Im selben Vers. Das suchen wir jetzt nicht, aber ich spüre gerade es für jemand. Warst du schon mal beim Friseur? Sorry, durchgefallen. Sorry, durchgefallen. Ja? Und wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass Jesus selber tätowiert ist. Jesus trägt geheimnisvolle Namen auf seiner Hüfte. Gott, in seinen Händen steht jeder Name aller seiner Kinder. Die sind ein bisschen größer als deine. Glaubt ihr, dass das Bleistift ist? Oder Filzstift? Edding? Geht nach 14 Tagen weg, muss Gott wieder nachschreiben. Wo glaubt ihr denn, wo der Teufel her weiß, dass es Tattoos gibt? Der hat die im Himmel gesehen. Und natürlich hat er das pervertiert in den ganzen Kulturen, die Japaner, die Indonesier, die Neuseeländer, die das in ihrer Kultur haben und das für die Dämonen machen. Ich mache mir auch kein dämonisches Tattoo. Wenn ich ein Tattoo habe, deswegen, Leute. Sachen, die im Herzen sind. Jesus hat mal gesagt, nicht was in den Mensch reingeht, macht ihn unrein, sondern was rauskommt. Was kommt denn raus? Worte. Die kommen aus dem Herzen. Und damit sagt Jesus, ein Mensch ist unrein oder rein im Herzen. Punkt. Die Äußerlichkeiten sind völlig Bums. Darf jeder seine Entscheidung treffen, aber Wahrheit macht frei. Wir dürfen nicht irgendwas rausziehen und daraus eine Lehre machen. Wir müssen das Ganze sehen. Halleluja. Wo waren wir? 14. 15. Brüder und Schwester, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist. Noch setzt man etwas hinzu. Das macht man nicht. Derjenige, der das Testament aufgesetzt hat, der will nach seinem Tod alles so ist, wie er es geschrieben hat. Richtig? Nun sind die Verheißungen Abrahams zugesagt und seine Nachkommen. Das ist wichtig. Die Verheißung für Abraham kam, bevor das Gesetz da war. War die Verheißung, dass alle Heiden gesegnet werden durch Abraham, durch den Glauben. Verstanden soweit? Welcher ist Christus? Welcher ist Christus? Es heißt, und den Nachkommen, als wären viele gemeint. Es heißt nicht, dass viele gemeint sind, sondern es gilt einem und dessen einen seinen Nachkommen. Versteht ihr es jetzt? Könnt ihr mir folgen noch so weit? Bin ich zu kompliziert? Die Verheißung, die Abraham empfangen hat, ist nicht automatisch für alle Christen, sondern es ist für Christus und durch Christus zu allen Christen. Wir sind der Leib, er ist das Haupt. Als gäbe es viele, sondern es gilt einem, Christus, und seinen Nachkommen, den Nachkommen des Christus. Bist du ein Nachkommen des Christus? Ja, wenn du gläubig bist, heißt du Thomas Christus. Vers 17, der vorletzte Vers. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz. Seht ihr Gottes Weisheit? Die Juden berufen sich auf das Gesetz, aber 430 Jahre davor ist Abraham Jesus begegnet. Ist das interessant? Die meinen, sie wissen alles und haben durch das Gesetz die Wahrheit mit den Löffeln gefressen. Dabei war vor dem Gesetz schon Christus bei Abraham. Ist das nicht interessant? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die ganz blöd geschaut haben, als sie Gott begegnet sind. Und Gott sagt, hey, tut mir leid, ihr habt ja keinen Platz, ihr wart immer gegen meinen Sohn. Ihr habt meinen Sohn nicht angenommen. Jesus hat gesagt, wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Vater hat, hat den Sohn. Es geht nicht ohne. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde. Hier seht ihr das auch nochmal. Sodass die Verheißung zurückgenommen wurde. Seht ihr das? Gott hat nicht Abraham die Verheißung gegeben für den Glauben. Er sagt Christus am Kreuz. 430 Jahre später kommt das Gesetz und das Gesetz hebt jetzt alles auf. Das Gesetz ist nicht höher wie die Verheißung. Verstanden? Die Bundeslade kennt ihr, oder? Wer weiß, was in der Bundeslade war? Weiß es jemand? Die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, der Stab Aarons und das Manna. Dann war ein Deckel drauf und jeder Jude, der nicht zu den Leviten gehörte und diese Bundeslade anfasste, fiel tot um. Und da war ein Deckel drauf, da waren zwei Cherubim, zwei Engel aus Gold dargestellt. Und dazwischen, zwischen den Cherubim, sagt Gott zu Mose, da treffe ich dich. Wenn du zu mir kommst, ich bin zwischen den Cherubim, da treffe ich dich. Und wisst ihr, wie man das nannte, diesen Punkt zwischen den Engeln? Der Gnadenthron. Der Gnadenthron. Wo trifft Mose Gott? Auf dem Gnadenthron. Und der Gnadenthron thront über den Gesetzestafeln. Gott widerspricht sich nicht, sondern Gott erfüllt alles in allem. Das Gesetz muss sein, sonst würden wir Sünde nicht verstehen. Ja? Aber Gott hat die Lösung, die Erlösung in Christus schon hineingebaut von Anfang an. Ist das nicht cool? Mich begeistern solche Dinge. Ich weiß nicht, ob dich das langweilt. Mich begeistert es, wenn Gott mir seine Geheimnisse offenbart und mich immer tiefer hineinführt in diese Geheimnisse der Bibel und ich immer mehr verstehe, was für ein Erbe ich habe. Vers 18. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Seht ihr das? Unser Erbe ist ein Erbe der Verheißung, nicht ein Erbe des Gesetzes. Habt ihr das verstanden? Unser Erbe ist ein Erbe der Verheißung. Und wie heißt die Verheißung? Alle werden gesegnet durch den Glauben Abrahams in Christus Jesus. Wäre ein super Vorschlag für ein Tattoo. Da hast du viele Fragen, kannst du viele Antworten geben. Oder nur eine, wie du willst. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Wisst ihr, was die Voraussetzung für Verheißung immer ist? Glauben. Wenn ich jetzt reich wäre und hätte 15 Autos und ich dir heute sage, im halben Jahr schenke ich dir meinen Rolls-Royce, dann musst du jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder du sagst, Thomas ist ein Spinner. Dem kann man nicht glauben. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was empfängst du? Nichts. Oder du sagst, hey krass, ich weiß, der hat anderen Leuten auch schon ein Auto geschenkt. Boah krass, ich freue mich voll, im halben Jahr fahre ich Rolls-Royce. Und du stellst dich da drauf, das ist ein banales Beispiel, oder Zalando-Schuhe für euch Mädels. Du kriegst einen Gutschein, 10.000 Euro bei Zalando, du schreist vor Glück. Aber du hast ihn noch nicht in der Hand. Du hast ihn noch nicht in der Hand. Du kannst noch nicht shoppen. Du musst warten, bis die 6 Monate rum sind. Verstanden? Eine Verheißung ist eine Zusage bis zum Tag, wo es eintritt. Du kannst noch nicht loslegen. Aber du nimmst im Glauben oder auch nicht, die Entscheidung triffst du, nimmst du das an und sagst Halleluja. Ich nehme das, danke, ich freue mich. Amen. Man nennt es schwanger werden. Mit einer Verheißung kannst du schwanger werden. Wenn eine Frau einen Test macht, dann ist da nur ein roter Strich, glaube ich. Ist der rot, Schatz, oder blau, grün, gelb, keine Ahnung. Sind es 2 Striche oder 3? Ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her. 2, schwanger sind 2 Striche. Super. Du siehst 2 Striche. Du siehst keine Händchen, kein Gesicht, du hast vielleicht noch nicht mal einen Namen. Du hast nur 2 Striche. Alter, soll das echt sein? Ey? 2 Striche, Baby, wo lang war ich? Wo, Kollege, die sich nicht sehe? Andere Baustelle vielleicht, aber... Nein, 2 Striche heißen schwanger. Und wenn man jetzt nicht ganz doof ist, weiß man, die Entscheidung ist gefallen. Du kannst dir nicht sagen, morgen mache ich noch einen Test, vielleicht ist dann ein Strich weg. Kann man machen, wird selten so. Das heißt, im Natürlichen verstehen wir das, dass wenn wir schwanger geworden sind, wächst etwas heran. Bis zu dem Tag, wo es schlüpft, wo es geboren wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Verheißung ist genau dasselbe. Gott sagt dir, ich möchte dir gerne. Und du sagst, das ist so ein Blödsinn, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Ein Zweifler empfängt wie viel nach Jakobusbrief? Nichts. Oder du sagst, Halleluja, ich nehme es. Und so ist es. Gott hat angefangen, 2 Jahre bevor ich Pastor wurde, 2001 wurde ich Pastor, schon eine Weile her. 2 Jahre davor spricht Jesus zu mir mit einer hörbaren Stimme, weide meine Lämmer. Hä? Lämmer? Nee. Habe ich gesagt, nee. Alle Pastoren, die ich bis dahin hatte, waren alle Psychos. Die hatten keine Zeit, die hatten keine Nerven, die hatten keine Lust, die waren dauergestresst. Sonntags war dann für die nur noch so, oh, wir reißen noch geschwind die Sonntagspredigt runter und dann war es das. Ich habe jahrelang in der Gemeinde den Stuhl gewärmt, ich bin raus, wie ich rein bin, raus, wie ich rein bin, raus, wie ich rein bin. Keine große Veränderung, keine große Frucht. Es war besser als nichts, aber es war nicht wirklich, wirklich ein Durchbruch. Jeder Sonntag Gottesdienst war derselbe, jeder Sonntag. Hab schon oft erzählt, die Omis standen auf im selben Moment, haben prophezeit. Das war jede Woche dieselbe Prophetie. Ich bin als hinter denen gestanden nach 2 Jahren, hab so einen Hals gehabt. Dann habe ich sie nachgeäfft. Ich konnte es auswendig, was die jetzt gleich sagt.
Denn so spricht der Herr.
Und dann bin ich da drin gescheitert. Ich bin hier im Irrenhaus. Irgendwas. Versteht ihr? Furchtbar. Langweilig. Warum? Weil es ein System war. Weil immer dieselben Leute und der Heilige Geist wurde gedämpft. Immer wenn ich vor die Türe bin zu den Rauchern, da war der Heilige Geist. Und der durfte nicht rein. Er hat halt gewartet, er hat sich mit den Rauchern abgegeben. Jesus durfte auch nie rein. Die haben gesagt, ey, Alter, Sandale, lange Gewand, lange Haare, lange Bart, nichts gepflegt, du kommst nicht rein. Was macht Jesus? Er hat ein Problem. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich will schwanger werden, du auch? Ich will schwanger werden mit den Dingen, die Gott für mich hat und ich will, dass sie kommen. Halbes Jahr drauf redet Gott wieder, weide meine Lämmer. Denke ich, Alter, was willst du von mir dran? Was für Lämmer? Ich nichts baue, ich nichts verstehe, ich nichts wisse wie. Ich habe gedacht, ich will alles, nur nicht Pastor werden. Wie weißt du noch, Schatz? Ich habe gesagt, ich mache alles. Ich werde Kloputzer an der Autobahn, ist mir wurscht. Aber ich werde kein Pastor. Mache ich nicht. Die sind alle Psychos, so will ich nicht werden. Ich hatte 2 Jahre, musste ich warten, bis ich ein Gespräch mit meinem Pastor gekriegt habe. 2 Jahre. So war der Mann beschäftigt. Nee, da hat er keinen Nerv mehr. Wenn du die Schafe nervst, werden die Schafe nervig. Und dann fangen die Schafe an, den Hirten zu nerven. Dann wird der Hirte nervig. Und dann haben wir ein schönes Spiel. Das kann über Jahrzehnte gehen. Versteht ihr? Der beste Satz, den einer mir gesagt hat, ein Mann Gottes, wo ich angefangen habe, hier in Heidelberg, hat er zu mir gesagt, Thomas, ich gebe dir einen Rat. Erzieh du sie. Wenn du sie nicht erziehst, werden sie dich erziehen. Stimmt es? Wenn Eltern ihre Kinder nicht erziehen, erziehen die Kinder die Eltern. Wenn du ein Hündchen hast, mein Lieblingsbeispiel, jetzt bin ich wieder böse mit den Hundehaltern. Wenn du den Hund nicht erziehst, erzieht der Hund dich. Ja, das merke ich schon, wenn ich zu jemandem zu Besuch komme und der Hund ist der Erste an der Türe. Das geht gar nicht. Der Hund muss auf seinem Platz bleiben. Und wenn ich sage, okay, dann darf er dahin, wenn da jemand kommt und nicht anders. Oder ich heb den Finger, so war meine Lady, die war trainiert. Sei Lady, wer kommt? Pass auf. Und dann fing es an. Und dann war aber nicht gut, wenn du in meine Nähe kamst. Die hat dich gebissen. Aber nur auf Kommando, wenn ich sie erlaubt habe. Nicht einfach so. Und das ist ein Hund, den liebe ich. Das ist ein Hund, mit dem macht das Leben Spaß. Und nicht mit der Leine. Und dann gibt es noch so Doofe, die kaufen eine 10-Meter-Leine. Damit der Hund nicht mehr so zieht. Ich wünsche denen dann immer, dass ein Auto kommt, aber es kommt halt nie. Komm, sei ehrlich mit mir. Willst du, dass Jesus eine 10-Meter-Leine für dich braucht? Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Jesus will, dass wir tun, was er sagt. Und dass wir dann durchstarten und damit, dass wir dann wirklich auch das tun können, wozu uns berufen hat. Dann kam das dritte Mal. Gott wiederholt sich, aber diskutiert nicht mit dir. Weide meine Lämmer. Dann habe ich gesagt, Schatz, der hat jetzt schon das dritte Mal zu mir geredet. Ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, Gott, welche Lämmer? Keine Antwort. Aber ich war schwanger mit dem Wort. Ich habe dann gedacht, ach du grüne Neune, ich nehme jetzt mal das schöne Wort. Ich soll Pastor werden. Boah. Und dann kamen plötzlich Dilemma. In Heidelberg im Tonstudio, gell? Lydia, du warst dabei. Die Bettina war dabei. Der Rainer, noch ein paar vom Anfang sind noch da. Und am zweiten Sonntag oder am dritten, weiß ich nicht mehr, sagt Gott zu mir, das ist deine Gemeinde. Und da habe ich zu den Leuten gesagt, hey, Gott hat zu mir gesagt, das wird eine Gemeinde. Und die alle, wir sind nur hier, weil das keine Gemeinde ist. War so eine Bibellehre abends im christlichen Tonstudio. So Couch außenrum, Chill-Atmosphäre. Und dann bin ich zum Herrn und habe gesagt, hey, die wollen alle nicht. Dann hat Jesus zu mir gesagt, habe ich zu dir gesagt, du sollst dich mit denen besprechen? Ich habe zu dir gesagt, weide meine Lämmer. Sei, aber die wollen nicht. Er hat gesagt, ich werde dir schon die zeigen, die ich will. Gott hat so einen Sinn für Humor. Ich liebe es. Wenn du drin bist, ist es hart. Aber wenn du alles zurückblickst, denkst du, Gottes Willen, habe ich das wirklich alles so gesagt und gemacht. Zum Glück gibt es Gnade, gell? Und zum Glück hat Gott angefangen, mich zu lieben, wo ich noch so war. Also kommt er jetzt eigentlich schon ganz gut besser mit mir klar. Aber er hat mich damals schon geliebt. Wir lieben ja erst Leute, wenn sie so sind, wie wir sie haben wollen. Gell? Fällt es uns leichter, jemanden zu lieben, wenn er so ist wie wir. Aber Gott hat mich angefangen zu lieben, als ich schwierig war. Und dann bin ich den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Und ich habe ein Ja gefunden. Und Gott hat mich reingelegt. Wirklich richtig reingelegt. Ich hatte ab und zu gelehrt, ich konnte lehren, das war gut. Und da fragt mich ein Bruder, das erzähle ich euch noch ganz kurz, dann mache ich Schluss. Sagt er, willst du mit nach Bopfingen? War eine Pumpstation, ein Fitnessstudio. Da war der Pumper, hat sich frisch bekehrt gehabt. Hier, der musste immer so längs durch den Türrahmen. Und dann waren da ein paar Stühle und dann waren ein paar Leute, so wie hier. Und der Heiko hieß der hat mich damals gefragt, gehst du mit? Und ich so, ja, ich guck's mir mal an. Und dann war ich dort und dann ja, hat jemand ein Wort, dann bin ich aufgestanden und sage, Heiko, ich habe ein Wort, ich muss das weitergeben. Ah, okay, komm vor. Und dann bin ich da 1,5 Stunden und höre nicht mehr auf. Voll gepredigt, da setze ich mich wieder hin und der Heiko sitzt da neben mir, die Arme verschränkt, so, du kommst da nicht rein oder nicht mehr raus. Der war total beleidigt, weil ich ihm sein Ding da weggenommen habe und ich habe es gar nicht gemerkt. Und auf der Heimfahrt, auf der Autobahn, ich werde es nie vergessen, Richtung Feuchtwangen wieder, schreie ich auf einmal laut raus und er verreißt das Lenkrad. Was ist? Sag ich, Scheiße, ey, der da oben hat mich reingelegt. Der hat mich voll reingelegt. Ich habe gesagt, ich predige nimmer, ich mache nichts mehr. Und jetzt bin ich wieder, das gibt's ja wohl nicht. Ja, aber das war gut, was du gesagt hast, wenn es mir auch stinkt. Aber das war voll mit Feuer und Heiligen Geist. Sag ich, weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Zum Glück macht Gott sowas, gell? Zum Glück Gott weiß Gott, wie er uns abholt und wie er uns drankriegt und reingelegt. Ist jetzt ein ganz dehnbares Wort. Er hat mich zu meinem Glück gezwungen. Amen. Weil nirgends ist schöner wie da, wo Gott dich haben will. Oder wie Gott dich haben will. Das ist das Beste. Und beten wir noch zum Abschluss. Hä? Komm, streck dich nochmal ganz kurz aus. Nimm dir 2-3 Minuten Zeit, wo du Gott Antwort gibst. Wenn heute was dabei war, was dich angesprochen hat, wo du dich erkennst, wo du spürst, sag danke, Papa, für das Wort heute. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass ich in diesem Glauben des Abraham gesegnet bin mit allem geistlichen Segen. Gesegneter, als ich jetzt bin, werde ich nicht mehr werden. Ich habe das volle Maß des Segens in meinem Leben, auf meinem Leben. Danke, Papa, dass du für mich bist. Danke, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Danke, dass ich frei gemacht bin von jeder Verhexung, von jeder Hexerei. Papa, wenn noch irgendwo was ist, wo Hexerei im Spiel ist, dann öffne meine geistigen Augen, meine geistigen Ohren, es zu erkennen. Und ich binde heute Morgen, mach das mal, ich binde heute Morgen jede Form der Hexerei gegen mein Leben, gegen das Leben meiner Frau, meines Mannes, meiner Kinder, meiner Eltern, wer auch immer dir gerade in Sinn kommt. Ich binde jede Form der Hexerei. Und ich lasse Hexerei nicht mehr zu. Ich weiß, ich muss nicht das Gesetz halten, sondern die Liebe in mir treibt mich dazu, das Gesetz zu halten. Danke, dass die Liebe meine Motivation ist und nicht Leistung. Danke, dass ich frei gemacht bin vom Gesetz, dass Christus mich frei gemacht hat vom Fluch des Gesetzes. Danke, Vater, dass ich frei bin. Dass ich frei bin, frei bin, frei bin und dass ich frei bleibe. Papa, ich bete, dass du mich bewahrst, frei zu bleiben, nicht mehr zurückzufallen ins Gesetz, ins Tun, ins Leistungstun und mich dann auch noch gut fühle und mich bei anderen empfehle, weil ich so tolle Leistung bringe. Nein, alles ist aus Gnade, völlig unverdient. Alles, was ich tue, möchte ich aus Gnade tun, aus Liebe, aus Dankbarkeit dir gegenüber, Jesus. Weil du bezahlt hast. Danke, Jesus. Und wenn mein Glaube eingerostet ist oder ja, verstaubt ist, dann danke ich dir, dass heute ein Tag ist, wo du frei machst. Frei machst, mich frei machst von jedem Staub, von jedem Körnchen, was der Feind hat fallen lassen. Danke, Herr, auch wenn Berufungen da sind heute Morgen, die schon lange wieder ja, weg sind oder zugestaubt sind, auch im Internet, bei den Zuhörern, dann ja, streck dich neu aus heute Morgen nach deiner Berufung. Sag danke, Papa, es ist nicht vorbei. Du änderst deine Meinung nicht. Ich hab's gerade gehört. Du änderst deine Meinung nicht. Wo auch immer deine Lämmer sind, wo auch immer deine Herde ist, wo auch immer sinnbildlich deine Baustelle ist, dein Aufgabengebiet. Streck dich aus danach, dass der Heilige Geist es wieder neu dir geben kann. Neu, wo der Vater eine Freude hat, wo du wie Jesus sagst, ich gebe mir keine Ehre, sondern ich ehre alleine den Vater. Alle Ehre gehört dem Vater, alle Ehre gehört Jesus, gehört dem Heiligen Geist. Ich kann nichts, ich weiß nichts, ich mache nichts. Aber was ich kann und was ich weiß und was ich mache, ist zur Ehre des Christus. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Halleluja, Amen, Amen, Halleluja, danke fürs Zuhören.